So, ist gut, jawohl. Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich darf weitermachen heute am Buch Daniel. Ich habe mir ja nicht gerade unbedingt etwas Einfaches ausgelesen, aber es ist spannend. Und ja, ich tue jetzt auf Schriftdeutsch weiterfahren. Wir kommen heute zum zweiten Kapitel. Das erste Kapitel habe ich irgendwann, weiß nicht, November, Dezember gehabt. Das zweite Kapitel ist etwas lang. Ich habe das aufgeteilt. Ich werde das in zwei Predigten machen. Und zuerst einmal die Verse 1 bis 23 heute anschauen. Also das heißt, in diesem zweiten Kapitel hat Nebukadnezar seinen Traum mit der Statue und ich werde auf diese Statue heute nicht eingehen. Das wird dann die nächste Predigt sein. Im Kapitel 1 haben wir gesehen, wie es schon zu Beginn der babylonischen Gefangenschaft für Daniel und seine drei Freunde darum ging, Gott zu dienen, ihm an ihrem Glauben festzuhalten, festzustehen. Und so könnte man eigentlich das erste Kapitel mit dem Titel überschreiben, keine Kompromisse. Das war ein harter Einstieg. Nebukadnezar war ja damals auf dem Rückzug. Er hatte gegen Ägypten ist er gezogen als Heerführer. Auf dem Rückweg ist er an Jerusalem vorbeigekommen, hat kurzerhand die Stadt eingenommen und einige der führenden Leute der Oberschicht mitgenommen nach Babylon. Darunter waren eben auch Daniel und seine drei Freunde. Das war so das erste Kapitel. Die haben dann durch ihre Haltung Gottes Segen in besonderem Maß erfahren und sind so zu Dienern am Königshof geworden. Also sie bekamen selbst auch höhere Stellungen in Babylon, am Königshaus von Nebukadnezar. Und sie waren eigentlich nur eine Auswahl der jüdischen Deportierten. Es gab mehr. Aber in Israel ist das Königtum weiter bestanden. Israel hatte den Tempel noch in Jerusalem und sie hatten auch noch einen König. Und in diesem Kapitel 2 sind verschiedene Dinge interessant. Das eine, das ist das, was wir heute anschauen. Da stehen die Weisen, die Berater des Königs, Astrologen, Wissenschaftler, Traumdeuter, Magier, wie auch immer wir die benennen wollen, sie werden in diesem Abschnitt einfach die Chaldäer genannt. Chaldäer war da ein Begriff für die Ratgeber, für die Babylonier, die dem König als Ratgeber zur Verfügung standen. Und diese standen auf der einen Seite, also die Weisen Babylons, in dieser Weisheit wurde ja auch Daniel und seine drei Freunde unterrichtet. Und auf der anderen Seite werden wir Daniel sehen, der einfach ein unglaubliches Gottvertrauen hat. Und das erstaunt mich immer wieder. Ich möchte zuerst die Verse lesen, 1 bis 7, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das von hier aus steuern kann oder ob ich zuerst noch, glaube ich, muss zuerst hier noch einstellen. Das ist mal gut so, das ist mal gut so. Nun sollte etwas geschehen, jawohl. Das ist der Text aus der Übersetzung von Schlachter, Version 2000, 1 bis 7. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, so dass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter, die Wahrsager, Zauberer und Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldäer dem König auf Aramäisch zur Antwort: O König, mögest du ewig leben. Erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortet den Chaldäern: Mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser in Misthaufen, zu Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen: Der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkündigen. Mal bis hierhin. Also Nebukadnezar hatte einen Traum und der hat ihn beunruhigt. Irgendwie spürte der Mann, dieser Traum hat eine tiefere Bedeutung und er konnte nicht mehr schlafen, er hat sich hintersinnt, was das bedeuten könnte und was ist am naheliegendsten? Natürlich, dass er seine Traumdeuter und Leute ruft, die sich auf dieses Gebiet verstehen. Und so sind die also gekommen und sagen zu Nebukadnezar: Ja gut, machen wir doch, erzähl uns den Traum, wir werden ihn dir deuten. Tja, das wäre vielleicht das, was sie sich gewünscht hätten, aber der König hatte andere Ideen. Irgendwie spürt man, der König traut seinen Ratgebern nicht. Er hat das Gefühl, ja, wenn ich denen den Traum sage, die können mir dann irgendetwas erzählen über diesen Traum, was er bedeutet, und ich bin mir nie sicher, ob das dann wirklich auch stimmt. Ob diese Deutung richtig ist. Nein, um mir zu beweisen, dass sie wirklich fähig sind, den Traum richtig zu deuten. Ja, wenn die das können, dann sollten sie ja auch herausfinden können, erkennen können, was ich geträumt habe. Und so verlangt Nebukadnezar von seinen Leuten, von seinen Traumdeutern, Magiern, Wahrsagern, ja eben Wahrsager, sollen ja das wissen, sie können ja wahrsagen, dass er den Traum erzählt. Damit sie nicht schummeln können und für uns klar, das ist absolut ein unmögliches Unterfangen, was hier der König von seinen Leuten erwartet. Misstrauen. Misstrauen, dass der König gegenüber seinen Ratgebern, seinen Weisen, seinen Oberen hat in seinem Reich. Warum auch wohl? Ich habe mich gefragt, wieso misstraut er ihnen? Hat er Angst? Fühlt er sich bedroht von ihnen? Sie könnten ihn irgendwie auf die Seite stellen? Natürlich, es war eine Zeit, wo das viel passiert ist. Ein König wurde abgemurkst, ein anderer ist gekommen und meistens waren das die Ratgeber, die am nächsten dem Königshaus standen. Hatten sie zu viel Macht? Jedenfalls hat er hier ganz klar ein Misstrauen gezeigt. Ein Misstrauen gegen diese Leute. Und vielleicht ist es gar nicht so von ungefähr. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, ob das berechtigt ist, das Misstrauen. Aber der König sagt ihnen, hört mal, ich habe einen Traum gehabt. Der hat mich erschreckt. Erzählt mir den Traum oder deutet mir den Traum. Und die haben gesagt, ja, erzähl ihn mir, wir werden ihn dir schon deuten. Ist das so selbstverständlich? Da träumt also einer etwas und dann kommen die anderen und sagen, ja, das bedeutet ganz klar das, das, das. Und da denke ich auch für uns heute, es wird viel mit von Träumen geredet. Und viele meinen, ja, diese Träume haben dann die und jene Bedeutung und es tut auch uns vielleicht manchmal gut, wenn wir da ein gewisses Misstrauen haben und nicht einfach alles gleich als bare Münze nehmen. Es gibt Dinge, wo Misstrauen wirklich angesagt ist, auch in unserem christlichen Umfeld. Nicht jede Deutung, nicht jeder Traum hat eine Bedeutung. Manchmal träumt man auch Dinge, die einem durch den Tag beschäftigt haben. Kinder können träumen, weil sie einen Film geschaut haben, der sie überfordert. Vielleicht nicht nur Kinder, das kann auch bei Erwachsenen passieren. Und so muss nicht jeder Traum eine tiefere Bedeutung haben. Und doch scheint es hier so, dass der Traum wirklich etwas aussagen sollte. Und das wird ja auch den Fortlauf der Geschichte bestätigen. Aber es ist für uns, auch in unserer Zeit, wichtig, hier vielleicht eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Wir gehen mal weiter in unserem Text. Die Verse 8 bis 11. Der König antwortete und sprach, ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkündigen könnt. Die Chaldäer antworteten vor dem König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf der Erde, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Jetzt erkennen auch diese Weisen, ja, da wird es langsam brenzlig für uns und unser Leben. Es wird schwierig. Da hat also der König unser Todesurteil beschlossen, wenn wir das nicht deuten können, wir müssen versuchen, dem klarzumachen, dass er etwas Unmögliches verlangt. Das kann kein Mensch. Und ich denke, sie bekommen es hier nun auch ein bisschen mit der Angst zu tun. Und das ist ja auch verständlich. Da sind also diese Ratgeber, die haben eine bevorzugte Stellung, höhere Position im Reich von Nebukadnezar. Ja, und plötzlich wird es ernst, wird ihre Situation ziemlich ungemütlich. Und sie versuchen ihm aufzuzeigen, ja, das geht nicht, das ist unmöglich, kein Mensch kann das, das ist eine Sache der Götter und da haben wir keinen Zugang zu den Göttern. Ah, die Wahrsager haben keinen Zugang zu den Göttern. Merken wir was? Ja, was ist denn da los? Dann scheint doch irgendwas faul zu sein an dieser ganzen Geschichte der Traumdeuter, Wahrsager, Magier und so weiter. Sie können es nicht. Ich bin froh, dass sie es nicht können. Ihr auch? Hier wird etwas aufgezeigt, was eigentlich heute jedem einleuchten müsste, und trotzdem haben solche Praktiken Hochkonjunktur. Schade. Wirklich schade. Man setzt irgendwo aufs falsche Pferd. Aber Nebukadnezar bleibt hart. Den Traum erzählt er nicht. Nach wie vor verspricht er großen Lohn und Ehre, wenn es einem gelingt, dieses Problem zu lösen, aber auch Todesdrohung, wenn sie es nicht können. Sie haben verstanden, er meint es ernst. Und sie können es nicht, sie können nicht. Es wäre wahrscheinlich noch viel schwieriger, wenn sie es versuchen würden, irgendetwas zu erzählen, was er geträumt haben könnte, und das ist zu 99,99% falsch. Da sagen sie lieber nichts. Es ist doch so. Gehen wir weiter. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus, und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Also bei dieser dritten Rede, die wir vorhin im vorderen Abschnitt angeschaut haben, kommt das Misstrauen des Königs mit voller Wucht zum Tragen. Er bezeichnet sie als Lügner und Betrüger. Und nun wird natürlich die ganze Kaste der Traumdeuter, Weisen und Chaldäer und Magier und so weiter, kommt in Verruf, und da wird dann kein Unterschied mehr gemacht, auf welcher Basis die Leute ihre Arbeit, ihre Weisheit einsetzen. Und so, er sagt ihnen, ihr wollt nur Zeit gewinnen. Und ihr denkt, dass es dann bessere Zeiten kommen. Ja, vielleicht mit einem anderen König zum Beispiel. Aber so nicht. Also das Misstrauen kommt in voller Wucht durch. Nun, ich kann nicht beurteilen, ob dieses Misstrauen ihnen gegenüber als Personen berechtigt war oder nicht. Aber ich habe vorhin gesagt, es ist gut für uns, wenn auch wir eine gewisse Vorsicht walten lassen und ein gewisses Misstrauen zu entsprechenden Praktiken haben. Auf der anderen Seite gibt es ein Misstrauen, das krankhaft ist. Ein Misstrauen, das Beziehungen zerstört. Ein Misstrauen, das trennt, das spaltet. Ein Misstrauen, das gefährlich ist. Ein solches Misstrauen zerstört jegliche Art von Freundschaft oder Gemeinschaft. Wenn zum Beispiel in einer Gemeinde die Gemeindeleitung dem Pastor misstraut, oder die Gemeinde der Gemeindeleitung oder umgekehrt, dann ist diese Gemeinde nicht mehr lebensfähig. Da ist Misstrauen unter Umständen sehr gefährlich. In der Familie ist Misstrauen zerstörerisch. Wenn die Frau dem Ehemann und umgekehrt nicht traut, dann hat diese Beziehung keinen Bestand. das ist so. Und da gibt es wirklich krankhafte Misstrauen, die wir vermeiden sollten. Im Leben, in der Arbeitswelt, da kann auch solches Misstrauen entstehen. Man wird vielleicht ausgemobbt, weggemobbt, weil man unbequem ist. Manchmal, weil man zu gut ist. Es kann ein Mitarbeiter besser sein in seinem Fach als der Chef. Da gibt es verschiedene Gründe, weshalb eben solche Situationen entstehen können. Starke Persönlichkeiten neigen gerne dazu, andere zu verdrängen. Neid war letztlich auch bei Jesus der Grund, weshalb er verurteilt wurde. Der Pilatus hat das ganz klar erkannt und das steht in der Bibel so, er hat erkannt, dass sie, Pharisäer, Schriftgelehrte und die obere Schicht Israels, Jesus, aus Neid überantwortet hat. Hier sehen wir diese Chaldäer. Sie sind entsetzt. Sie haben den Ernst ihrer Lage erkannt und wissen, ja, jetzt steht unser Leben auf dem Spiel. Sie können den König nicht umstimmen. Er hat das Todesurteil gesprochen. Ihre Stellung, obwohl sie eine hohe Stellung hatten, ist kein Pfifferling mehr wert. Niemand würde mehr sich ihnen anvertrauen, um vor dem König irgendetwas zu erreichen. Wir kennen solche Dinge auch aus unserer Zeit. Da sind Politiker, Diktatoren und so weiter, haben Volk unterdrückt, haben ihre Macht skrupellos ausgespielt. Plötzlich waren sie keinen Pfifferling mehr wert. Ob das Napoleon war, ob das Hitler war, Ceausescu, Saddam Hussein oder Gaddafi, alle sind weg. Und keiner eines natürlichen Todes. Aber es waren die Machthaber in ihrem Imperium. Nun, der Befehl des Königs geht durchs Land und nun sollte es auch Daniel und seine drei Freunde treffen. Denn sie gehören auch in diese Rubrik. Der irgendwie hält das Zeug nicht da. Und wir lesen hier weiter, wie nun Daniel reagiert hat in dieser Situation. Erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten, der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Daraufhin zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Misael und Asaria, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Interessant. Also da kommt dieser Arioch und will den Befehl ausführen. Er kommt auch unter anderem zu Daniel und den drei Freunden. Und Daniel will natürlich wissen, ja, was ist denn da geschehen? Er war ja nicht dabei. Und seine drei Freunde auch nicht vor dem König. Und da lesen wir, dass Daniel nicht in Panik gerät, sondern mit vernünftigen Worten ihm begegnet. Da spüren wir schon etwas ganz, ganz anderes als bei den anderen. Kann es sein, dass Gott Daniel und seine drei Freunde bis hierher bewahrt hat, die Deportation nach Babylon, dann die ganze Geschichte, wie sie dann eingesetzt wurden, wie sie Gott treu waren und eingesetzt wurden am Hof des Königs und nun ohne irgendetwas getan zu haben, einfach hier ihr Leben lassen müssen? Kann das sein? Daniel weiß hier die Antwort noch nicht, aber wir lesen eben, dass er mit klugen und verständigen Worten dem Arioch begegnet. Und dann geht er zum König hinein. Und nun müssen wir uns das mal vorstellen, was ja der König verlangt, und das wurde ihnen ja mitgeteilt von diesem Arioch. Und der Daniel geht hinein zum König von Babylon, der ja schon das Todesurteil ausgesprochen hat, und verlangt genau das, was Nebukadnezar seinen Weisen vorgeworfen hat. Ihr wollt nur Zeit gewinnen. Und Daniel geht hinein und sagt, du König Nebukadnezar, ich habe von deinem Entscheid gehört. Gib mir eine Frist, damit ich dir den Traum deuten kann. Und siehe da, dieser Nebukadnezar geht darauf ein. Unglaublich. Nur schon der Mut, hier zum König zu gehen und dann noch dazu, dem König Hoffnung zu machen, dass das Vorhaben gelingen könnte. Was für ein Gottvertrauen, dieses Daniel. Was für ein Gottvertrauen. Das hat mich bewegt, als ich das gelesen habe. Nur ein Stück von diesem Daniel, das wünsche ich mir. Dir du auch? Dieses Gottvertrauen, das durchgeht, durch alle Unmöglichkeiten hindurch mit dieser, sag ich jetzt mal, mit diesem Denken, mit diesem Glauben, mit diesem Vertrauen im Hintergrund, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es hat es noch nie gegeben so. Der Josef musste nie einen Traum zuerst herausfinden, um ihn dann zu erklären. Ihm wurden die Träume erklärt vom Pharao und von den zwei Gefangenen. Und dann konnte er sie deuten. Hier eine ganz andere Dimension. Das hat nichts mit Magie zu tun. Daniel erreicht bei Nebukadnezar, und ich denke, das hat nicht zuletzt etwas mit seiner Art und Weise zu tun, wie er vor den König getreten ist. Denn hier lesen wir ja schon gegenüber Arioch, dass er mit klugen und verständigen Worten reagiert hat. Das ist nicht nur das Wort, das ist die ganze Haltung, die Daniel gezeigt hat. Da ist eine Haltung des Respektes. Er geht nicht auf arrogante Weise vor, sondern mit großem Respekt. Und auf diese Art geht er auch zum König. Und da möchte ich auch etwas herausstellen. Im Umgang, und das klingt vielleicht für die einen oder anderen logisch, normal, für die anderen, im Umgang mit höher gestellten Persönlichkeiten, als wir das sind, ist es immer nicht nur ratsam, sondern das gebietet der Respekt und Anstand, dass wir entsprechend mit ihnen umgehen. In Respekt. Aber ich denke, das hat nichts mit Ansehen der Person zu tun. Als Christen sind wir aufgefordert, jedem anderen mit Respekt zu begegnen. Ob er uns höher gestellt ist oder uns untergestellt ist, zum Beispiel im Geschäftsleben. Und ich denke, es ist ganz etwas Entscheidendes, dass wir lernen, einander mit Respekt und mit Anstand zu begegnen. Nicht in einer überheblichen Haltung. Wer Menschen gegenüber respektlos ist, wird es auch Gott gegenüber sein. Es kommt vielleicht nicht immer gleich so zum Ausdruck, aber es ist eine Wahrheit dahinter. Respekt gehört ins Geschäftsleben, Respekt gehört in die Schule, Respekt gehört ins Elternhaus. Kinder, die ihren Eltern nicht mit Respekt und Anstand begegnen, haben eine erziehende Hand nötig. Denn wenn sie das nicht zu Hause lernen, ja wo dann? Und wenn sie nicht zu Hause gegenüber den Eltern Respekt lernen, wie wollen sie es gegenüber Gott haben? Es ist eines der 10 Gebote. Die Eltern zu ehren, das hat mit Respekt zu tun. Und das können die Kinder nicht einfach. Das ist Erziehungssache. Aber ich bin hier vielleicht aus eurer Sicht etwas abgedriftet, aber mir macht das Eindruck, wie Daniel hier mit Anstand und Respekt, aber auch mit enormem Gottvertrauen vor diesen König getreten ist. Und wir haben einen größeren König. Das werden wir noch sehen. Nun gehen wir weiter. Daniel ist sich bewusst, dass er hier auf sich allein gestellt ein Problem hat. Er geht zu seinen 3 Freunden und spricht mit ihnen darüber. Er informiert sie über die Situation. Und das scheint mir nun ein nächster Schritt zu sein, der mir wichtig ist. Daniel ist sich etwas bewusst in dieser Situation. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir alle 4, jetzt mit seinen 3 Freunden, gehören zusammen. Und es ist wichtig, sich füreinander zu investieren. Und das ist auch für uns wichtig. Wir sind eine Gemeinschaft, die zusammengehört. Und sich füreinander investiert. So geht er zu seinen 3 Freunden und informiert sie über die Situation. Und nun, wie ist das bei uns, Gemeinde? Ist das nicht auch etwas, wir gehören zusammen? Wir sind sozusagen eine Art Schicksalsgemeinschaft, denn wir haben uns nicht ausgesucht. Gott hat uns zusammengeführt als eine Gemeinde. Soll dein Bruder oder deine Schwester nicht wissen dürfen, was dir unter den Nägeln brennt? Daniel geht zu seinen 3 Freunden. Die müssen wissen, was los ist. Wir lesen 2 Texte aus dem Neuen Testament, 1. Thessalonicher 2, Vers 8, da steht, sagt Paulus zu den Thessalonichern, wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, also nicht nur die Predigt, sondern auch unser Leben, weshalb? Weil ihr uns lieb geworden seid. Und worum geht es? Mitzuteilen, Hebräer 13, 16, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Eine Gemeinde ist füreinander da, das ist ja das Ziel der Gemeinde, dass man miteinander zusammenkommt, füreinander betet, teilt. Mitteilt. Wie sollen wir für den Bruder, die Schwester beten, die sich nicht mitteilt? Wir wissen ja noch gar nicht, dass die im Spital ist, dass sie dieses oder jenes oder selbst Gebrechen hat, wenn es nicht mitgeteilt wird. Willst du das wirklich immer selber tragen? Bist du zu stolz, dich mitzuteilen? Oder hast du das Gefühl, dein Anliegen ist zu wenig wichtig? Gibt es für Kinder in der Familie, das zu wenig wichtig ist, als dass die Eltern es ernst nehmen? Ich hoffe doch nicht, dass die Kinder auch wegen dem geklauten Kaugummi kommen, den ihnen der Klassenkollege da weggenommen hat, dann können wir ihn trösten und ihm einen neuen geben, zum Beispiel. Aber wir haben ja viel ernstere Dinge. Das macht die Gemeinschaft aus. Das ist der Wert der Gemeinschaft. Wir gehen weiter. Gott hat auch nicht einfach Daniel zum König geschickt und gesagt, sag ihm das und dies. Nein, er hat auf das Gebet der drei reagiert. Er hat darauf reagiert, dass die zusammengekommen sind, gebetet und gefleht haben. Das ist auch entscheidend. Die drei Freunde haben zusammengehalten. Was ist uns das Gebet wert? Was ist... Das ist ein Fehler, hä? Was ist das Gebet mit Glaubensgeschwistern uns wert? Ich habe eine Geschichte gelesen, kurz, und ich habe sie auf unserer Homepage beim Abschnitt Denken und Schmunzeln reingetan. Da war in einem Land, in einem asiatischen Land, ein Dorf, die hatten jeder so seine Hütte, jede Hütte hatte einen Raum. Aber das war zu klein, um zusammenzukommen, und sie kamen regelmäßig zusammen zum Gebet. Und da gingen sie ein Stück vom Dorf weg in ein nahegelegenes Waldstück, um sich regelmäßig zum Gebet zu treffen. Da kommt dann mal ein Eingeborener zu seinem Nachbarn und sagt, du, ich habe etwas gesehen. Ich habe gesehen, dass dein Weg, wisst ihr, da war Gras gewachsen, und mit dem dauernden Durchgehen hat das so einen Trampelpfad gegeben. Und da sagt dieser zum anderen, du, ich habe gesehen, dass auf deinem Trampelpfad Gras wächst. Wisst ihr, was er meinte damit? Hm? Merken wir etwas? Das Gebet. Das Gebet ist doch das Tragende in der Gemeinde, nebst der Gemeinschaft überhaupt. Interessant ist auch, dass die drei Freunde hier mit ihrem jüdischen Namen bezeichnet werden. Hanania, Misael, Asaria. Der eine heißt, der Herr ist gnädig, der andere, wer ist wie Gott? Und der dritte, der Herr ist meine Hilfe. Na, das ist doch schon ein Versprechen. Im Kapitel 3 werden die drei Freunde im Zusammenhang mit dem Feuerofen nur mit ihren babylonischen Namen benannt. Aber hier werden sie mit den jüdischen Namen benannt. Alle diese Namen haben einen Bezug zu Gott. Und das Gebet, das hat gewirkt. Und dann lesen wir, wie Daniel reagiert hat. Als sie gebetet haben, hat Gott ihm ja den Traum geoffenbart. Und da war er sicher, da ist nichts falsch dran. Dieser Traum hatte nun Daniel und er wusste, jetzt kann ich zum König gehen. Und er ist übergeschwappt vor Freude, hat alles liegen gelassen und ist gerannt zum König und gesagt, das ist der Traum. Nelly schüttelt den Kopf. Nein. Nein. Zuerst Gott die Ehre. Zuerst Gott die Ehre. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels,
Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Das Vertrauen des Daniels in den lebendigen Gott, das Vertrauen von ihm und seinen Freunden, die Gott gesucht haben im Gebet und flehen in dieser Situation, das hat dazu geführt, dass sie ganz neu Gottes Ehre, Gottes Verherrlichung suchen, nicht sich selbst. Er hätte nun hingehen können und sagen, König, ich hab's. Das ist's. Und er wäre groß dagestanden. Aber nein, Daniel gibt Gott die Ehre. Tun wir es doch auch so. Da, wo wir Gott erfahren, geben wir doch Gott die Ehre. Alles, was er tut, in Wort und Werk, tut zur Ehre Gottes. Zu seinem Lob und seiner Verherrlichung. Daniel gibt Gott die Ehre, bevor er zum König zurückkehrt. Die erste Adresse ist Gott, nicht der König. Damit komme ich zum Schluss. Wer sich vor Gott beugt, kann vor Menschen stehen. Das hat sich gerade im Leben von Daniel und seinen Freunden bewährt. Amen. Ich werde nächstes Mal dann über den Traum selbst weitermachen. Ich bete. Herr, Jesus Christus, dein gehört alle Macht, alle Ehre. Dir gehört Anbetung und Dank. Du bist der wahre König. Du bist der Herr über Himmel und Erde. So hast du es auch gesagt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und weil dir alle Gewalt gegeben ist, dürfen wir hier Vertrauen haben und wissen, du bist da. Du bist der Herr in unserem Leben und es lohnt sich, ganz auf dich zu setzen. Nicht auf Menschenweisheit, nicht auf menschliche Kraft, sondern allein bei dir, unserem Herr und Erlöser, bei unserem Gott, dem Dreieinigen, ist alle Macht. Und es ist kein Ding unmöglich. Lass uns dir immer wieder neu vertrauen. In der Anbetung, im Gebet, auch zusammenhalten. Amen.